Also Nisswa hat mir eigentlich am besten gefallen vom allem im Oman, weil also das ist wirklich 1001 Nacht. Man läuft da dann durch die Stadt und man fühlt sich irgendwie wie bei Aladdin. Diese alten Lehmhäuser. Am Ende gibt es dieses tolle Fort, von dem man eine ganz super Sicht hat und dann sieht man eben von oben diese Stadt, die vollständig eigentlich unter oder in Palmen ist. Im Hintergrund die Berge und eben sehr, sehr viel Wüste. Also es sieht aus wie eine sehr große Oase, in der Menschen leben. Und ich bin in eine Zeit eingetaucht, in der wir gar nicht waren. Und irgendwie, ich hab die Gewürzhändler gesehen und also vor meinem inneren Auge, meine ich. Also in mir hat es einfach was ausgelöst. Einfach so durch Nisswa durchzulaufen und sich einfach treiben zu lassen, das macht so viel Spaß.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Sebastian Canavis, dein Gastgeber auf dieser Reise in ferne Länder und unglaubliche Abenteuer. Jede Woche präsentiere ich dir hier spannende Reise- und Abenteuergeschichten aus der ganzen Welt. In der heutigen Folge begleiten wir Florian, einen Tourismusforscher aus Konstanz, und seinem Freund Leo auf ihren spontanen und ereignisreichen Roadtrip durch den Oman. Ihre Reise beginnt mit einem unerwarteten Fehlstart am Flughafen. Doch was als kleines Missgeschick beginnt, entwickelt sich zu einem unvergesslichen Abenteuer. Wem die Stimme bekannt vorkommt, Florian war vor einigen Monaten schon einmal Gast hier im Podcast, als wir über sein Forschungsprojekt in Usbekistan gesprochen haben. Die Folge findest du als Nummer 215. Außerdem ist Florian seit vielen, vielen Jahren Teil des Off the Path Podcasts und kümmert sich um unsere Gäste und die Vor- und Nachbereitung unserer Folgen. An dieser Stelle danke Florian für deine Arbeit in den letzten Jahren und sorry, dass du dir deine eigene Folge gerade anhören musst. Heute tauchen wir ein in die Vielfalt des Omans. Von der pulsierenden Hauptstadt Maskat über die atemberaubenden Bergregionen Jebel Agda und Jebel Shams bis hin zu den geheimnisvollen Wüsten und Wadis. Florian und Leo erzählen uns von den Herausforderungen des Reisens in einem muslimischen Land, teilen ihre Begegnungen mit der lokalen Kultur und Küche und berichten von ihren Erfahrungen mit den einzigartigen Sehenswürdigkeiten, die der Oman zu bieten hat. Bevor wir in diese Geschichte eintauchen, möchte ich dich bitten, unseren Podcast zu abonnieren, falls du das noch nicht gemacht haben solltest, und zu teilen. Deine Unterstützung hilft Florian und mir, noch mehr spannende Reisegeschichten zu erzählen und fantastische Gäste einzuladen. Lass uns gemeinsam unsere Leidenschaft für Abenteuer und Entdeckungen teilen. Jetzt aber schnall dich an, denn wir brechen auf zu einer Reise voller Überraschungen und unerwarteter Wendungen im wunderschönen Oman. Begleite Florian und Leo auf ihrem unvergesslichen Roadtrip durch dieses faszinierende Land.
Salam alaikum, ihr zwei. Florian, Leo, servus, schön, dass ihr da seid.
Wa alaikum, assalam. Vielen Dank für die Einladung.
Genau richtig geantwortet und richtig begrüßt, ja.
Das ist schon mal der gute Start, oder? Wir sprechen heute über den wunderschönen Oman. Florian, schön, dass du wieder da bist. Leo, herzlich willkommen zum ersten Mal hier im Off the Path Weekly Podcast. Ich freue mich.
Ich freue mich auch. Vielen Dank.
Wir sprechen heute über den wunderschönen Oman und eure 14-tägige Rundreise, die ihr da gemacht habt. Ihr wart da unterwegs. Florian, du bist geschäftlich unterwegs gewesen. Du hast als Teil deiner Arbeit warst du dort, und Leo, du hast ihn besucht, richtig?
Genau.
Genau, ich bin praktisch, ich habe da ein Forschungsprojekt und erforsche da die Tourismusentwicklung an UNESCO-Welterbestätten im Oman. Und wie es so ist, verbindet man aber gerne das Nützliche auch mit dem Angenehmen. Und da war ich froh, dass Leo dazu kam und wir noch eine Woche reisen konnten.
Ja, und was ihr da so alles erlebt habt, das erfahren wir heute. Und es ist so einiges. Es hat ja so richtig gut angefangen. Wie gut, dass du nicht den Off-the-Path-Podcast planst. Ach so, doch, machst du ja. Wie hat es denn angefangen mit eurer Planung?
Genau. Also aus meiner Sicht war ja deine Reise geplant. So, das war ja deine Dienstreise, will ich es mal nennen. Oder die Forschungsreise. Und Ich habe auch so ein bisschen einen Hintergrund dafür. Ich habe Geschichte studiert und war auch in dem Zug ganz viel in Ägypten und Jordanien unterwegs. Und ich kenne die arabische Welt sehr gut, viel in Marokko. Und ja, und dann wusste das natürlich auch der Florian und dass mich sowas reizt. Und auch vom Oman hatte ich schon viel gehört. Und dann hieß es, ja, ich bin dann da dort für einen Monat. Und wenn ich Lust habe, soll ich einfach dazukommen. Und ja, so haben wir das dann gemacht. So war das war im Prinzip die Planung, ja.
Ja, man muss sagen, dass ich da sehr dankbar dir eigentlich bin, weil das war mega spontan. Ich glaube, ich habe Leo 2 Wochen vorher gefragt, du hättest du Lust in Oman zu fliegen, und zwar in 2 Wochen. Und dann waren wir schon vor der ersten Herausforderung, weil es gar nicht so leicht war, passende Flugverbindungen zu bekommen, weil Leo ist von Spanien angereist.
Genau, ich bin ja dieses Jahr nach Südspanien in die Nähe von Malaga gezogen, und da war das mit dem Flug gar nicht so einfach, super teuer, super lang, bis wir dann irgendwie einen gefunden haben von Malaga über Madrid, über Kairo nach Maskat. Das hat dann 24 Stunden gedauert, aber war bezahlbar und machbar und dann doch recht witzig und genau.
Ja, womit ich mich mit meinem blöden Kommentar vorhin bezogen habe, war auf die Planung, auf die Buchung des Mietwagens, denn die hat nämlich nicht so ganz funktioniert, ne?
Ach so, ja, das war das war echt der Start der Reise, und also man kann sich vorstellen, wir waren relativ froh, als wir uns am Flughafen gesehen haben, weil wir sind ja separat angereist, und dass es dann genauso klappt und dass man pünktlich ankommt, beide, und wenn man sich dann im Ausland sieht, also eigentlich waren wir sehr euphorisch, als wir in das Land rein sind, um dann festzustellen, an dem Mietwagenschalter, als ich meine Buchungsdokumente hingegeben habe, dass das Auto für gestern gebucht war, also einen Tag vorher.
Dann standen wir so am Schalter und hatten unser super teurer Mietwagen, ist leider weg. Und wir stehen am Flughafen.
Scheiße, das heißt, sie haben den halt anderweitig dann abgegeben, weil ihr ihn natürlich nicht abgeholt habt, ne?
Genau, das war das Problem. Und dann standen wir dort und haben überlegt, was machen wir jetzt? Sollen wir halt irgendwie einen billigen Kleinwagen nehmen oder so? Aber wir wussten ja, wir wollen in die Berge, in die Wüste, und die Straßen sind dann halt teilweise doch nicht alle asphaltiert. Und ja, dann nach langem Hin und Her haben wir... Irgendwie habe ich mein Kreditkartenlimit erhöht, dass das alles ging, weil da kommt ja noch Deposit oben drauf für den Mietwagen. Und dann haben wir uns für, keine Ahnung, für ein Schweinegeld so einen dicken Jeep doch gemietet halt, weil wir dachten, na, jetzt sind wir hier, was sollen wir machen? Also bringt uns jetzt nichts, am Flughafen zu bleiben. Und so hat es dann Gott sei Dank funktioniert, und wir hatten einen super tollen Wagen, der zwar unendlich viel Benzin verbraucht hat, aber... Ja, wir waren dann doch froh, müssen wir sagen, dass wir ihn hatten. Und wir konnten den anderen halbwegs stornieren. Wir haben irgendwie dann, ich glaube, auf 200 Euro sind wir sitzen geblieben, aber insofern ein bisschen Glück im Unglück.
Genau, also da war halt auch eine Anzahlung dabei, aber generell muss man sagen, also die Mietwagenlage im Oman ist, was so Vierradwägen, so Gelände-Vierrad Allradwägen betrifft, ein bisschen angespannt, und deswegen war der auch gleich weg. Und ich glaube, wir hatten den gebucht für irgendwie für eine Woche 800 Euro oder so hätte das gekostet, was ich schon nicht wenig finde. Und ich glaube, jetzt letzten Endes der Mietwagen, den die uns dann verkauft haben, war fast das Doppelte.
Okay.
Ja, war schon teurer.
Ja, was habt ihr denn für ein 30 Liter schluckendes Ding gehabt?
Das war ein Toyota Land Cruiser mit einem großen V8. Super Auto. Man kann wirklich überall hin. Also man sieht irgendwie einen Berg. Dann haben wir überlegt, sollen wir einfach da hochfahren, obwohl es keine Straße gibt. Und das konnten wir einfach tun. Der ist einfach über alles drüber gekommen. Das war super, super cool.
Es war aber wie ein Panzer. Es war wie ein Panzer. Panzer, ja.
Das hört sich so an, als wenn der Spruch "Don't be gentle, it's a rental" bei euch so ein bisschen gepasst hat.
Nee, würde ich nicht sagen. Wir haben schon aufgepasst auf das Auto. Also ich meine, dafür ist ja auch gebaut, oder? Also ich meine, wenn wir auf der Straße hätten bleiben wollen, hätten wir uns auch einen Fiat 500 nehmen können. Und dann hätte das nicht so gut funktioniert.
Absolut.
Genau. Das Auto ist dafür gemacht, und das Problem, also wir standen auch ein bisschen unter Druck, weil wir hätten jetzt auch nicht so einfach ein Taxi nehmen können, weil wir hatten halt mega viel Gepäck, und vor allem Leo hat extrem viel im Duty-Free eingekauft, und die, mit den ganzen Typen, das wäre gar nicht gegangen.
Also stimmt. Ich müsste es einschränken. Ich hatte nur Handgepäck, ne? Du hattest irgendwie 14 Koffer dabei oder so. aber dann hat der Florian mir eben erzählt, gut, im Oman, da gibt's keinen Alkohol. Also außer in Hotelbars dann für ein Schweinegeld, aber es gibt jetzt keine Läden, in denen man hingehen kann und sich ein Bier kaufen, irgendwie zu Hause in den Kühlschrank stellen. Außer am Flughafen beim Duty Free. Und ja, dann habe ich gesagt, Florian, wir müssen das nutzen. Und dann haben wir halt so viel Bier gekauft, wie wir durften. Irgendwie, ich glaube, weiß nicht, was waren es, irgendwie 50 Dosen pro Person oder so waren erlaubt. Mehr durfte man nicht kaufen. Das haben wir dann noch gemacht und sind mit gefühlt 3 Paletten Bier dann noch vom Flughafen weg. Und dann eben, ich glaube, das war auch Schicksal mit unserem Auto, weil dieser Landcruiser, haben wir dann gemerkt, wir haben uns schon geärgert, oh, immer warmes Bier, klar, dann da war es ja auch noch warm im November und dann im Auto bestimmt 40 Grad, dann kommst du da rein und hast irgendwie so ein Bier, was aber eigentlich Whirlpool-Temperatur hat. Und nach kurzer Zeit haben wir gemerkt, hey, diese Mittelkonsole ist verdammt groß in dem Auto. Und dann war da einfach ein Kühlschrank, der das Ding auf Eisbärentemperaturen runtergekühlt hat. Und ja, insofern glaube ich, es hat sollen sein. Und das hat unseren Urlaub auf jeden Fall sehr viel lustiger gemacht.
Hat das Bier am Abend dann auf jeden Fall wieder geschmeckt. Das ist also warmes genau. Bier, das macht ja auch keinen Spaß.
Nee, wirklich nicht. Also besser als kein Bier, aber vielleicht gerade wenn wir da sind, noch zur Ergänzung, also mit dem Alkohol dort ist so, es gibt ihn nur nicht zu kaufen, eben außer in Hotels, aber also die Leute dort, da werden wir sicher auch noch mehr drüber reden, sind sehr tolerant. Also auch der Islam ist ein sehr toleranter Islam, jetzt nicht zu vergleichen mit Saudi-Arabien zum Beispiel, ja, oder auch den anderen. Das sind Ibaditen. Die sind historisch gesehen schon immer anders gewesen und toleranter. Das heißt, als Touri dann dort Alkohol zu trinken, wird toleriert. Also ich finde, es gehört sich nicht, das jetzt in der Öffentlichkeit zu machen. Also durch eine Stadt laufen mit einer Bierdose in der Hand, das würde, also ich würde mich auch nicht wohlfühlen. Ich finde aber auch einfach, ja, es ist ein Gebot der Höflichkeit, das nicht zu tun. Aber selbst das könnte man tun und da, also niemand würde irgendwas sagen, vielleicht wird man ein paar Mal blöd angeguckt, aber also insofern ist das da sehr in Ordnung und für Ausländer gelten andere Regeln als für Einheimische, obwohl auch die trinken dürften. Ja, aber eben, man kennt es ja in muslimischen Ländern und ich finde dann, ja, ist einfach ein Gebot der Achtung der Gebräuche, dass man sich dann halt einfach auch ein bisschen anpasst, ne?
Ihr seid in Muscat gelandet, da ist eure Reise gestartet, ne?
Genau, das ist die Hauptstadt.
Ja, und seid ihr dann noch in dort geblieben oder seid ihr dann sofort raus aus der Stadt habt euch das Land angeschaut?
Wir hatten da eine Übernachtung in einem Hotel gebucht und haben so, also in Muscat selber gibt es nicht so viel zu sehen, deswegen lohnt es sich jetzt nicht da allzu lang zu bleiben, aber es ist schon immer interessant, so generell um ins Land zu starten, um so zu sehen, wie alles läuft. Und es gibt da diesen Mutra Suk, das ist also der alte Hafenort der Hauptstadt, heißt eben Mutra, und da gibt's so einen älteren Bazar und das ist so ein Klassiker, einfach um mal zu gucken, wie ist die Kultur, was verkaufen die vor Ort, und da sind wir mal drüber geschlendert. Und dann gibt's noch die große Sultan Qaboos Moschee, also eine der größten überhaupt. Und das ist auch sehr sehenswert, da mal reinzugehen und mal zu gucken, wie reich die auch verziert ist, ja, mit wie viel Gold die innen ausgekleidet ist. Das ist dann schon, ja, beeindruckend, so ein Monumentalbau einfach. Ja, zu Ehren des verstorbenen Sultan Qaboos, der ist 2020 verstorben, ja.
Genau, man muss aber eben auch dazu sagen, Muscat ist im Prinzip keine historische und keine alte Stadt. Also es gibt dieses alte Bazarviertel am Hafen, das gibt schon sehr, sehr lang, aber an sich ist die Stadt sehr lang, sehr zersiedelt, im Prinzip sehr neu. Also das hat ja erst dieser Sultan Qaboos angefangen, also als er seinen Papa weggeputscht hat in den 70ern, da werden wir nachher wahrscheinlich auch noch ein bisschen drüber sprechen. Und erst da hat im Prinzip so die die haben die den Sprung aus dem Mittelalter geschafft. Da davor muss man sich vorstellen, vor 1970 gab's 5 Kilometer asphaltierte Straßen im ganzen Oman, ja. Und alles, was wir da heute sehen an neuen Dingen, ist nach 1970 gewesen. Da war vorher nichts. Und Muscat ist eben ein Teil davon. Deswegen, diese Moschee ist auch neu. Sie ist sehr schön. Aber eben in Maskat gibt es an sich, bis auf diese Moschee und diesen Bazar, finde ich, jetzt nicht so viel zu gucken, weil es halt einfach eine Ansammlung von Häusern ist auf einer großen Fläche, ja.
Also ist das so eine ähnliche Entwicklung wie halt auch in anderen großen Städten da in der Region, ne? Dubai, Abu Dhabi.
Absolut nicht, weil sie das bewusst ablehnen. Also die sehen Dubai, die sehen Abu Dhabi und was in Katar passiert und also sie schwören diesem Gigantismus ab und das wollen sie nicht. Also man findet im ganzen Land keine Hochhäuser. Ich glaube, dieses Sheraton Hotel, in dem wir waren, war irgendwie mit 10, 12 Stockwerken mit eines der höchsten Gebäude im Land. Ja, das also. Und das wollen sie eben explizit nicht. Sie haben das gesehen und lehnen das ab und wollen ihre Traditionen bewahren, obwohl sie sich modernisieren. Also da ist das Land schon ganz besonders.
Mhm. Aber das heißt, also wenn du sagst, das ist ja alles relativ neu, wie muss man sich das denn dann vorstellen? Also wenn sie sagt, die wollen halt eben nicht so sein. Gut, Dubai und Abu Dhabi ist ja viel Bling-Bling und viel...
Genau, so meine ich das.
Ja, okay.
Weniger Bling-Bling, weniger Gigantismus, weniger Wolkenkratzer. Einfach alles so ein bisschen dezenter, will ich mal sagen. Ein bisschen demütiger fast schon, ja.
Ja, so bescheidener irgendwie. Und die haben eben auch so ein Verbot, dass über eine bestimmte Höhe drüber darf man auch nicht bauen.
Ah, okay. Ja, okay. Und jetzt habt ihr gerade Sheraton und den großen Wagen angesprochen. Das sind das alles sehr, sehr teure Namen, die mich auf Thema Budget leiten. Was muss ich mir unter den Oman vorstellen, wie teuer ist so eine Reise?
Ja, also das Land ist schon ein kostenintensives Land. Also da jetzt so low budget unterwegs zu sein, das ist fast fast nicht möglich, würde ich sagen, weil also allein jetzt vom Transport her, es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel oder so gut wie keine. Das heißt, man kann jetzt nicht irgendwie ankommen und sagen, ich fahre kein Taxi und ich nehme keinen Mietwagen, weil ich will sparen. Dann wird es schwierig, weil bei 40 Grad in der Sonne irgendwo am Highway entlang laufen mit dem Backpack. Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Und dementsprechend auch die Hotels sind dann eher höherpreisig und also man muss schon. Ich meine, gut, bei uns war es jetzt nochmal extrem, weil wir diesen Mietwagen-Fauxpas hatten. Aber man muss schon, denke ich, für so 14 Tage jetzt 1.000 Euro mal mindestens einkalkulieren. Und dann kommt ja noch der Flug dazu. Also man ist da schon mindestens, gut dabei. Ja.
Was noch dazu kommt, finde ich, was es so teuer macht, ist der Wechselkurs. Also für 100 Euro kriegt man ungefähr... Also nicht mal 50 omanische Rial, irgendwie um die 40 oder 45. Und die Preise sind aber sehr ähnlich wie zu hier. Das heißt, dann läuft irgendwie rum, sieht was, oh, das kostet ja nur 8 Rial, aber das sind in Wahrheit dann halt 22 Euro. Ne? Und das muss man irgendwie auch erstmal checken und jedes Mal nicht wieder drauf reinfallen, denken, oh, das ist ja günstig, ach, für die 3 Euro, die 3 Rial nehmen wir mit, sind halt 10 Euro, ne?
Mhm. Ja, klar. Ja. Wenn du vor allem nur mit Plastik bezahlst, dann merkst du es sowieso nicht.
Genau.
Genau, und man merkt halt einfach, die Währung des Landes ist extrem stark, hat wahrscheinlich mit dem Öl zu tun, ne, das sie haben und exportieren, und dadurch ist man halt, auch immer versucht, auch viel oder ja mehr auszugeben, weil man denkt sich so, ja, eben 2 Rial und dann ist es aber doch halt 6 Euro oder so.
Ja, um uns mal so einen kleinen Überblick zu verschaffen über eure Reise und halt eben auch den Verlauf des Gesprächs jetzt, wie ist eure Reise verlaufen? Wo seid ihr lang gefahren und was habt ihr gemacht?
Also am meisten Sinn macht es eigentlich von Maskat erstmal in die Berge zu fahren. Und das haben wir auch gemacht, weil wir hatten das den guten Mietwagen, den Geländewagen, und dann ist es auf jeden Fall, also die Berge sind nah von Maskat, und dann fährt man erstmal Richtung, ich denke, das ist so Nordwesten, Richtung Nizwa. Da gibt es einen gut ausgebauten Highway und dann fährt man schon so durch die Berge durch. Und unser erstes Ziel war die Jebel Akda Bergregion.
Genau, da sind wir dann einfach in die Berge rein. Also vielleicht um das so zu sagen, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, wie man das machen kann. Die eine ist, sich dann einfach zum Beispiel für 4 Nächte oder so in Nizwa einzubunkern. Wunderschöne Stadt, da kommen wir später. Aber eben, das liegt so ziemlich zentral, um diese ganzen Bergsachen eben im Oman zu sehen. Das heißt, man könnte ja im Prinzip in Nizwa wohnen und dann immer Tagesausflüge dahin machen. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, einfach dort, wo wir dann hingehen, auch zu übernachten. Aber dann wird es eben schon ein bisschen abenteuerlicher, was wir aber auch wollten und wahrscheinlich auch die Leute, die das hier hören, irgendwie attraktiver finden. Und als erstes sind wir dann, und da gab es eben unten so einen Checkpoint zu einem alten historischen Bergdorf gefahren, wo man auch nur mit 4x4 hochkommt, sonst lassen sie einen gar nicht rein, weil offensichtlich sind da jetzt mal schon ein paar nicht mehr hoch oder nicht mehr runtergekommen. Und ja, das ist dann schon traumhaft schön. Also eine spektakuläre Landschaft und ja, also immer ein Abenteuer, dieses Bergdorf Al-Shukra, was einfach ganz besonders ist, weil, nagel mich jetzt nicht auf ein Jahr fest, aber bis vor ungefähr 20 Jahren hatten die Leute, die dort gewohnt haben, keinen Strom und nicht mal eine Straße, die sie anbindet. Das heißt, die mussten 3-Tages-Ritt nach Nizwa mit dem Esel machen und wieder zurück, bis vor 20 Jahren, das muss man sich mal vorstellen. Dann wurde da erst eine Straße hingebaut in dieses Dorf, aber halt nicht bis ganz hin. Das hat geografische Gründe, das ist so nicht möglich, weil es hinter einer Schlucht an einer Felswand oder in einer Felswand drinnen eigentlich liegt. Und dann hat man sozusagen die Leute umgesiedelt, einfach eben 250 Meter weiter Luftlinie auf die andere Seite vom Hang. Und die Menschen, die da gewohnt haben, fanden das dann so schade, dass ihr altes Dorf verfällt, weil das eben jetzt kein einfach ein normales Dorf ist, wie man sich so vorstellt, sondern das eben so in eine Klippe reingebaut ist, die, weiß nicht, 200 Meter hoch ist oder so. Und also das sieht dann schon ganz faszinierend aus, wenn man auf der anderen Seite steht und dann auf dieses Dorf rüber guckt und dann auch drin. Ja, also die Häuser an der Felswand, in der Felswand gemischt. Also das war schon ein ganz tolles Flair. Naja, die Leute haben sich dann eben entschieden, damit das nicht verfällt, einfach das ganze Dorf als Hotel umzubauen sozusagen. Man schläft dann da in diesen alten traditionellen Hütten und es gibt das Essen, was eben die Dorfbewohner, die jetzt 200 Meter weiter wohnen, kochen jeden Abend. Und ja, also das kann ich nur jedem empfehlen. Von dort kann man super wandern gehen. Das ist einfach irgendwie eine ganz eindrückliche Erfahrung, so wirklich irgendwie im Nichts zu übernachten und zu sehen, wie die Menschen da früh gelebt haben und was das bedeutet hat. Also das war ganz toll.
Ja, und man muss sagen, das ist auch durchaus westlicher Standard, was die dahin, also wie die das renoviert haben. Also top Zustand, die Zimmer und die Bäder. Also man fährt praktisch mit dem Auto bis zu dem Punkt, wo dieses neue Dorf anfängt. Das ist gegenüber von, also das ist auf der anderen Seite dieser Schlucht. Und dann muss man zu Fuß, um dieses Dorf überhaupt zu erreichen, muss man zu Fuß in dieser Schlucht entlanglaufen, um auf die andere Seite zu kommen. Und das Gepäck wird mit so einer kleinen Materialseilbahn über diese Schlucht drüber transportiert. Und mit der transportieren die eben auch Lebensmittel und eben andere Sachen. Und man muss aber zu Fuß eben ein bisschen trittsicher sein und die Schlucht überqueren. Und dann hat man wirklich eine Hammer-Location, in der man auf jeden Fall mal eine Nacht verbringen kann.
Mhm. Al-Shukra habt ihr gesagt. Und du hast gerade vorhin, genau, Leon, gesagt, dass das Essen wird von den Einwohnern da 200 Meter weiter gekocht. Genau. Wie ist denn das omanische Essen? Wie ist die Küche dort?
Also grundsätzlich natürlich alles das, was man sich als im weitesten Sinne arabisch vorstellt, wobei ich finde, im Oman, jetzt gerade im Vergleich zu Ägypten oder Jordanien, geht es im Oman schon sehr, sehr in die indische Richtung. Also sehr viel mit Kichererbsen, Dal, Masala-Gewürze. Also das hat mich dann doch ein bisschen überrascht, ist dann aber doch nicht mehr so überraschend, wenn man natürlich sich eigentlich die Lage anguckt und so sieht, dass es vom Oman nach Indien irgendwie auf dem Seeweg eben im Prinzip das wie der natürliche Handelspartner ist.
Ist ja quasi auf der anderen Seite, ne?
Also genau, man muss einfach nur einmal entweder quer über den Ozean oder dann halt an Pakistan und Iran vorbei, an der Küste entlang und dann kommt man irgendwann auch nach Indien. Und das waren eben früher auch so die Handels- und Austauschwege natürlich. Das erklärt die Küche. Also ich esse kein Fleisch. Es ist in der Regel kein Problem dort, also man kommt da rum. Ich meine, die Leute waren früher arm, es viel Gemüse haben sie in der Küche, also, aber heute haben sie Geld und sie wollen sich natürlich auch was leisten und so, deswegen ist sehr, sehr fleischlastig, sehr viel Kebab, Shawarma, was man halt aus der arabischen Küche so kennt, ja.
Genau, und eben diese indischen Elemente wie Dal, so Chicken Curry, solche Sachen, auch weil der Oman hat super viele indische und pakistanische Gastarbeiter. Und
die Hälfte der Bevölkerung, ja. So.
Man muss sich das mal vorstellen. Also die Hälfte der Bevölkerung sind einfach Gastarbeiter aus Pakistan, Indien, Philippinen. Und die bringen dann natürlich auch ihre kulturellen Einflüsse mit.
Ja, klar, selbstverständlich. Und die bleiben dann auch irgendwann auch so ein bisschen hängen, ne? Und werden genau. Teil der lokalen Ernährung und Eigenschaften. Ihr seid dort viel draußen unterwegs, also ihr seid viel wandern gewesen, am Abgrund viel in der Natur gewesen. Was habt ihr da alles gemacht?
Ja, also wenn irgendjemand da wandern geht und dann noch eine Jacke findet, also das wäre die Jacke, die der Leo da irgendwo liegen hat lassen. Das wäre ganz gut, wenn er die wiederbekommen würde. Nee, Scherz, aber wir haben auch was da gelassen.
Ich dachte, es waren 40 Grad.
Genau, 40 Grad.
Vielleicht kann ja jemand brauchen, der es
findet. Warum hattest du eine Jacke dabei bei 40 Grad überhaupt?
Weil es am Morgen kalt war. So am Morgen, man muss ja auch sagen, also dieses Al-Shukra-Dorf, wo ich es verloren habe, wo wir übernachtet haben und auch die Wanderung gestartet hat, liegt auf 2000 Meter Höhe. Ach, krass. Dementsprechend zünftig wird es da in der Nacht. Also die Sonne, sobald die Sonne da ist, ist super warm, super heiß, aber nachts, also ich glaube, wir hatten 4 oder 5 Grad. Und dann ist natürlich morgens um 9, wenn die Sonne noch nicht richtig draußen ist, schon frisch. Aber eben irgendwann wird es verdammt warm und dann habe ich sie liegen lassen.
Ja, ja, also das ist wirklich so ein Wüstenklima auch vielfach im Oman. Also tagsüber irgendwie 30 Grad und dann abends kühlt es eben runter. Also ja. Im Sommer ist jetzt nicht so zu empfehlen, dahin zu fahren. Das ist also teilweise wird es zwischen 40 und 50.
Über 50 teilweise.
Über 50 sogar.
Hat mir eine erzählt. 53 Grad hatten sie dieses Jahr in Maskat.
Ja. Das will man ungern aushalten müssen. Aber wir waren jetzt da im November, das ist natürlich optimal, also tagsüber 30 Grad und dann abends wird es dann in den Städten, kühlt es dann auf 20 Grad runter, 18 vielleicht. Aber jetzt hier in den Bergen halt, da wird es dann echt frisch, ja.
Das ist ja auch so ähnlich, also das ist ja auf Höhe Sahara, auch Höhe Kanaren, wo ich ja auch im November war. Mhm. Und da wir haben halt auch so um die 45 Grad an der Spitze gehabt. Das ist halt schon irre im November. Jetzt, ich glaube, so im Januar ist es dann sogar ein bisschen angenehmer. Wisst ihr, was die beste Jahreszeit ist, um in den Oman zu reisen?
Also ich würde sagen, da wo wir waren, das war toll. Wir waren Mitte November. Und das fand ich genau, richtig, weil eben wenn man in die Berge geht, ist tagsüber T-Shirt-Wetter, abends wird es echt kalt, wenn es dann vor allem auch windet, aber eben gerade in Städten wie jetzt in Nisswa oder in Maskat hat man auch, also kannst die ganze Nacht im Mitte November auch in kurzer Hose und T-Shirt rumlaufen und friert überhaupt nicht, also es war wirklich, hatte glaube ich 25, 26 Grad in Nisswa und Maskat mitten in der Nacht und eben tagsüber erträglich, also auch noch über 30 Grad. Wir hatten ja, vor allem in den größeren Städten weit über 30 Grad. Aber natürlich, wenn man sich überlegt, dass man im August 50 hat, dann wirkt es schon wieder irgendwie sehr erträglich. Ja.
Also Oktober, November und Februar, März sind so die idealen Monate für eine Oman-Reise.
Okay. Weißt du, warum der Dezember und der Januar nicht so gut sind? Ist dann...
Dann, ja, also Dezember, Januar geht, denke ich, auch gut, aber da wird es dann vielleicht schon ein bisschen kühl wieder in manchen Gebieten. Dann hat man vielleicht irgendwann nur noch 14 Grad oder so. Das ist ja dann, ist zwar auch okay, aber...
Dann friert der Omani, aber der Deutsche, der gerade irgendwie aus dem kalten München kommt, für den ist das dann wieder angenehm. Was habt ihr noch da oben so in den Bergen gemacht? Ihr wart ja also viel in Nizwa, da ist ja auch so Ziegenmarkt, das ist eine alte Stadt. Was habt ihr alles unternommen?
Also was man vielleicht noch zu diesen Berggebieten erwähnen muss, ist, was man auf jeden Fall machen sollte, ist der Balcony Walk im Jebel Shams Massiv. Also der Berg heißt Jebel Shams und da gibt es so einen sogenannten Balcony Walk und der war extrem beeindruckend.
Also man muss sich vorstellen, dass, also ich war noch nie dort, aber ich kenne es von Bildern, dass es so ein bisschen in die Richtung Grand Canyon geht. Oder es sieht sehr, sehr weit nach Hause, es ist einfach eine riesige Schlucht und ein riesiger Berg. Es geht über 1000 Meter in die Tiefe. Und ja, da gibt es eben einen Wanderweg, der ist tatsächlich, also gut ausgebaut würde ich es nicht nennen, aber immer wieder kommen auch Stände, wo dann Einheimische irgendwie halt Cola verkaufen oder irgendwas anderes Kaltes zu trinken oder einen Riegel. Aber der Weg ist super abenteuerlich. Das ist also für alle eigentlich wirklich top, weil ich würde sagen, man braucht 2,5 Stunden ungefähr, bis man hin und zurück ist. Und der geht eben sozusagen an dieser Felswand entlang oder in dieser Felswand drin, führt der an einem total verrückten, kleinen, verlassenen Dorf vorbei, die da auch mal gewohnt haben müssen und endet dann an wie einer Art Oase in den Bergen. Da tropft aus den Felsen Wasser raus und da ist eben ein See entstanden. Und das sieht total schön aus. Aber der Weg, er ist nicht gefährlich, würde ich sagen. Also man kann gut laufen, aber so ein paar Stellen gab es, wo ich echt gedacht habe, puh, also jetzt besser nicht stolpern, sonst so schnell bin ich noch nie 1000 Meter gekommen. Und ist nicht so, dass es gibt keine Stelle, wo es wirklich rechts von einem dann auf einmal senkrecht runtergeht. Aber sagen wir mal so, man würde 5 Meter rutschen, ziemlich steil und dann ging es halt irgendwie über die Kante. Also man sollte nicht stolpern, aber ich hatte jetzt keine Angst, obwohl ich eigentlich ein bisschen Höhenangst habe. Aber eben so ein paar Mal kommt einem dann schon so ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Man denkt, oh je. Da wäre ja in Deutschland bei uns alles abgesperrt und gesichert, aber das halt dort gar nicht. Also man kann da hinlaufen, wo man will. Theoretisch kann man sich auch einfach vorne an die Kante setzen, wer sich traut. Gibt natürlich ein tolles Bild, ja.
Genau, und das tolle Bild machen. Aber ja, also muss ich das so vorstellen, es geht wirklich 700 Meter runter und irgendwie 300 Meter Felswand nach oben und genau auf der Hälfte verläuft dieser Weg, der dann eben in der Felswand verläuft und dann in dieser Grand Canyon-mäßigen Schlucht läuft man dann irgendwie so mindestens eine Stunde, wenn man gut geht, hinter, bis man dann so eine Oase, so ein Pool erreicht, in dem wir jetzt nicht schwimmen waren, weil es uns, ja, so stehendes Gewässer war das eher, aber ja, es war natürlich trotzdem eine tolle Belohnung, dann das geschafft zu haben, da anzukommen.
Ja, ich habe mir Bilder parallel angeschaut, das sieht schon spektakulär aus, also sieht tatsächlich aus, wie so der Grand Canyon, also so einfach so ein richtiger Canyon halt eben aussieht, ne?
Genau.
Ja, also total zu empfehlen und eben, also die Natur im Oman, die Landschaften sind einfach wirklich ein Traum, also Naturliebhaber sind da echt total begeistert, würde ich sagen, und auch Nicht-Naturliebhaber auch und andererseits hat man aber auch eben diese kulturellen Highlights jetzt wie in Nizwa eben, also es ist auch, das ist so eine Oasenstadt im Grunde, in der also dann auch das Leben einfach ja zu spüren ist und in der es halt verschiedene Sachen, wie du hast es gerade erwähnt, Sebastian, diesen Ziegenmarkt gibt. Das ist also, der findet nur Freitag statt. Also wir haben den leider ganz knapp verpasst, weil also das muss man eben wirklich vorher planen, weil dieser Ziegenmarkt, der fängt um 7 Uhr morgens an. Das heißt, man muss wirklich am Donnerstag.
Und um 9 ist alles fertig im Prinzip. Ja.
Genau. Und um 9 ist alles vorbei. Das heißt, man muss wirklich zwischen 7 und 9 da sein. Das heißt, man muss in Nizwa am Donnerstagabend einchecken und dann übernachten, weil sonst schafft man es nicht. Und wir waren genau einen Tag später, wir sind halt am Freitag nach Nizwa gefahren und haben das sozusagen verpasst. Ich war aber ein paar Wochen später nochmal da, zufällig, dann genau passend, auch am Freitagmorgen und habe mir das also angeschaut und das ist schon ein interessantes Spektakel, ja. Also die Omanis kommen dann alle mit ihren Ziegen und dann wird so eine Art, wie so eine Art Rennstrecke im Kreis so gebildet und dann werden da die Ziegen so an ja so durchgeführt und die Leute stehen dann alle außen rum und begutachten dann diese Ziegen. Und je nachdem, ob sie halt gefallen, wird dann über den Preis verhandelt und dann ja geht der eine oder andere halt mit einer Ziege nach Hause. Also in der Regel Touristen nicht, glaube ich mal. Aber dem Leo hätte ich schon zugetraut, dass er eine kauft. Deswegen war es wahrscheinlich besser, dass wir da nicht waren.
Ist nicht ausgeschlossen. Mag Ziegen.
Und vor allen Dingen, was halt so beeindruckend ist, weil, also man muss sich das so vorstellen, die Omaner, die, denen liegt sehr viel an ihrer traditionellen Tracht. Die haben also so ein spezielles Gewand an, das sie Dishdasha nennen. Und das ist so ein, ja, so eine Art Kaftan, würde man bei uns sagen, mit so einer Kordel, die da, die so runterhängt. Und in der Regel haben die Leute die in weiß, also die Männer haben diese weißen Gewänder an und haben dazu dann so eine, ja, so einen Hut auf, die, den es in unterschiedlichen Farben gibt. Wie hieß der Hut nochmal, Leo?
Kuma.
Kuma, genau. Kuma, also so so farbige Hüte. Und dann muss man sich das also vorstellen, dieser Ziegenmark und dann alle irgendwie in weiß oder leichte Farben gekleidet und dann diese farbigen Hüte auf. Das ist natürlich auch ja ein krasses Bild einfach.
Ich weiß, dass ihr auch so ein Kaftan oder diese Kleidung halt auch gekauft habt und ja, getragen habt, weil wir haben ja mal zwischendurch so ein Videocall gehabt und ich weiß, dass du es ziemlich abgefeiert hast. Und die größte Frage allerdings ist, und das ist das, was mich halt von vielen Reisen, ich war noch nie im Oman, aber ich war halt schon viel in Dubai, Abu Dhabi, Doha. Ich frage mich immer, wie sie es eigentlich alle schaffen, dass das alles so sauber bleibt. Die setzen die sich nirgendwo hin?
Das habe ich mich auch gefragt, weil also meiner war natürlich sofort schmutzig. Und, aber irgendwie kriegen die das hin. Ich weiß nicht, ich habe glaube ich auch das Gefühl, man merkt sowas bei sich selber natürlich viel mehr. Also ich gucke ja jetzt, wenn da irgendein beliebiger Omani über die Straße läuft, gucke ich ja nicht, ob es einen Gewandflecken hat. Vielleicht sieht man das auch einfach nicht, wenn man nicht so genau hinguckt. Und bei sich selber sieht man dann natürlich nichts mehr anderes mehr. Also das könnte ich mir vorstellen. Ja, und ich glaube auch einfach, die sind es gewohnt. Ich meine, die tragen das jeden Tag. Vielleicht ist so ein kleiner Ausschnitt zu einem anderen Thema. Das, was ich auch so toll finde dort, also die tragen das auch alle bewusst. Und nicht nur die Omanis, sondern auch eben die Inder, Pakistanis, Bangladeschis, ganz egal, wo sie herkommen. Jeder lebt dort ganz bewusst seine Kultur und seine Tradition. Und es wird, ja, die anderen werden respektiert. Ja. Also auch so ganz kleine Jungs tragen dort schon dieses Gewand. Weiß nicht, 4- oder 5-Jährige oder so. Und die, ich habe leider vergessen, wie das indische Outfit heißt, mit dieser weiten, tief geschnittenen Hose und einem Oberteil, das so bis an die Knie geht, was auch so in die Richtung Gewand geht, aber eben sich klar von dem unterscheidet. Und auch die tragen das dort alle sehr bewusst. Das heißt, im Prinzip kann man alle Menschen anhand ihrer Kleidung sehen, woher sie kommen. Und
und natürlich auch die Touristen. Die Touristen mit der kurzen Hose und den großen Bäuchen und den Polos, die kann man natürlich auch erkennen, woher sie kommen.
Die kann man auch sehen, ja. Wir haben uns auch lang drüber unterhalten, als wir uns das gekauft haben. Ja, können wir das überhaupt anziehen? Können wir das machen? Oder ist das irgendwie übergriffig oder ist okay? Wir für uns haben das dann beantwortet, dass es okay ist. Das war dann auch unser Eindruck, ja, weil, also wir machen das ja nicht lächerlich oder irgendwie, ja, oder einen Spaß draus, sondern wir tragen das ja, weil wir es toll finden. Und so war dann auch im Prinzip, ich habe es eigentlich nie groß angezogen, außer aber bei dir, Florian, waren die Rezensionen, also es kam eigentlich immer nur positives Feedback zurück und wenn jemand das wahrgenommen hat, dann hat er sich gefreut und gewunken und ja.
Du hast genau. Du hast sehr viel getragen, ne, Florian?
Also ich war ja dann länger.
Nur noch zum Schluss.
Und ich habe es zum Schluss dann fast nur noch angezogen, weil es auch so angenehm war und weil auch die Reaktionen einfach so positiv waren. Und ich denke mir, es hat auch einfach besser ins Bild gepasst, als jetzt da irgendwie mit kurzer Hose und T-Shirt rumzulaufen. Dieses Gewand ist ja, man ist komplett bedeckt, ja, weil es ist ärmellang, es ist bodenlang. Aber es ist extrem luftig. ne, und angenehm. Und deswegen, gegen Ende hatte ich wirklich das fast nur noch an, das stimmt.
Also ich glaube, wir haben keinen einzigen Call gemacht, wo du es nicht anhattest.
Ja, okay, jetzt übertreib mal nicht.
Ja. Aber ich auch zu Hause, wenn ich jetzt irgendwie eben allein bin, das ist einfach so toll anzuziehen, so leicht, so luftig, das mache ich immer noch sehr oft. Also.
Und dann muss man natürlich im Vergleich dazu auch die Frauen erwähnen. Das ist eben gerade in Nizza so, dass die, dass man da jetzt, wie der Leo das beschrieben hat, alle haben ihre Gewänder an, weil in Nizza eben das noch ein bisschen traditioneller ist jetzt im Vergleich zur Hauptstadt. Da sieht man natürlich schon auch Leute mit Jeans und eher westlicher Kleidung. Aber gerade auch auf diesem Ziegenmarkt fällt es natürlich schon auf, die Männer alle in Weiß. Und dann dazwischen laufen dann die Frauen rum, irgendwie teilweise voll verschleiert, komplett in Schwarz, ja, eben alle Kopftücher. Das ist bestimmt natürlich auch das Bild, ja. Also da merkt man schon sehr stark, dass man eben in einem muslimischen Land ist.
Ja, bei allem, wie ich es auch vorher gelobt habe, wie tolerant und ja mit den anderen, also Oman ist ja auch gar kein Terrorismuszentrum oder so, das wird dort abgelehnt und wie sie die eben die Inder und Pakistanis tolerieren und das alles zulassen gegenseitig. Ist die eine Seite, die andere Seite ist natürlich mit den Frauen, da sind sie ja, nicht viel besser als jetzt Saudi-Arabien oder irgendwie solche repressiven Länder, das merkt man dann schon. Wir haben da mit einer gesprochen aus dem Oman und auch darüber, die das eher locker gesehen hat, die gesagt hat, es war früher aber ganz anders. Und früher und nicht irgendwie vor 500 Jahren, sondern noch vor 50 Jahren war das ganz anders. Da waren die auch heute noch die alten Frauen vom Land, die tragen bunte Gewänder mit schillernden Mustern und schillernde Kopftücher. Ja, also da sieht man im Prinzip genauso die bewusste Auswahl von einfach schönen Stoffen, schönen Mustern. Und dann kam in den 70er, 80ern diese Bewegung, die in Saudi-Arabien den Ursprung genommen hat, diese Rekonservatisierung oder wie man sowas ausdrücken will. Also da gab es ja auch dann im Iran sozusagen, wo der Schah abgesetzt wurde, zu der Zeit dann eine ähnliche Bewegung, also eine ähnliche rückschrittliche Bewegung, das hat sich damals durchgezogen. Und seitdem eben sind dort wirklich, also man sieht fast nichts anderes als Frauen in langen schwarzen Gewändern und viele davon voll verschleiert, dass man nur die Augen sieht, viele davon nicht. Das hält sich so die Waage, aber also da haben sie noch viel zu tun, obwohl der König, dieser Sultan Qaboos, der 50 Jahre geherrscht hat, der wird vom Volk verehrt und geliebt und tatsächlich, also mit wem man spricht, man hört nur Worte voll des Lobes, egal mit wem wir wo. Wir haben viel mit Leuten ein bisschen Smalltalk gemacht und so. Und der hat sich auch ganz stark um die Mädchen bemüht. Also trotz allem, das ist so diese Ambivalenz, die ich zu beschreiben versuche. Trotzdem, dass es so aussieht, sind mittlerweile schließen mehr Frauen dort die Uni ab als Männer und also das hat er ganz, ganz massiv vorangeprescht. Ich denke, er hätte das gerne noch mehr, noch liberaler gemacht. Aber natürlich, ja, mit dieser, also er muss ja irgendwie auch in der Bevölkerung, in der Gesamtbevölkerung den Rückhalt haben, in der Landbevölkerung, bei den Stämmen. Und ich glaube, er hat da gemacht, was er konnte. Aber ja, da ist schon noch sehr, sehr viel zu tun, bis da irgendwie Gleichberechtigung entsteht. Leider, ja.
Florian, weißt du, weil du bist ja auch vielleicht ein bisschen länger dort und hast mehr Kontakt zu den Einheimischen, ob das eine Sache ist, die sich so langsam verändert oder ist das eigentlich so gleichbleibend?
Ich denke, in der jungen Generation wird es schon auch ein bisschen anders gesehen teilweise jetzt. Also ich weiß es auch nicht direkt und kommt natürlich immer auf die Region auch an und ob man jetzt aus einem kleineren Dorf kommt, wo es eh traditioneller ist oder jetzt in Maskat groß geworden ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es schon auch die Tendenz gibt, dass es ein bisschen liberaler zugeht, jetzt speziell in der Hauptstadt, aber ist schwer zu beantworten.
Also, ja. Ich finde eben eher das Gegenteil, weil, wie ich vorher gesagt habe, die ganz alten Frauen, also wirklich die Omas, die tragen noch ihre bunten Gewänder hier und da und diese konservative Bewegung oder auch reaktionäre Bewegung, das ging eher von den jungen Leuten aus tatsächlich. Also ich habe eher Gefühl, dass dort sich auch viele junge Menschen, sagen wir es mal in unserem Alter vielleicht so um die 30, ja, sozusagen irgendwie wieder zurück an ihren vermeintlichen Traditionen orientieren wollen, die eben das bewusst dann doch ablehnen, da jetzt noch weiterzugehen oder sich mehr an uns zu assimilieren, sondern gerade die Jungen sind, finde ich, die erschreckenderweise eben eher solche Positionen jetzt wieder vermehrt vertreten.
Ja. Man darf aber auch nicht den Fehler machen, also die Kleidung jetzt gleichzusetzen mit der Unterordnung unter den Mann oder so zu Hause. Also für uns wirkt es immer so, okay, verschleiert, die haben keine Rechte oder sie sind alle in Schwarz gekleidet, das ist irgendwie unterwürfig. Aber ich glaube, dass dass es auch oftmals einfach als kulturell oder als traditionell oder als besonders gläubig wahrgenommen wird und gar nicht unbedingt jetzt in direkter Verbindung steht mit ich muss alles machen, was mein Ehemann mir sagt.
Aber erinnerst du dich noch an den einen Guide oder diesen Local, der da war, mit dem wir auch geschwätzt haben, der, wo du gesagt hast, du bist verheiratet und putzt manchmal trotzdem oder kochst und machst die Küche, dem ist die Kinnlade runtergefallen. Der konnte das wirklich nicht glauben, wie du putzt zu Hause. Du hast doch eine Frau. Also das finde ich schon, da gibt's auch einfach nicht viel schön zu reden in meiner Sicht. Ja, also das ist ja anders als bei uns hier. Ich finde es, also das kann jeder selber bewerten, das steht mir nicht zu. Aber ich finde es schlimm. Ich finde, das wird noch ganz lange dauern, bis sich da was verändert. Und ja.
Ja, das Gespräch, worauf der Leo anspielt, verlief eben so, dass der mich gefragt hat, ob ich denn auch immer alles für meine Frau zahlen müsste. Und so, weil das kostet ja auch viel. Und was ich, ob ich denn immer bereitwillig auch alles bezahlen würde, was sie denn so haben wollte. Und da meinte ich, dass meine Frau auch selber Geld verdient und ihr eigenes Budget hat und dass wir so eine Art Haushaltskonto eben führen. Und davon werden dann allgemeine Sachen bezahlt und so. Und das fand er also ganz toll. Er war ganz begeistert. Und dann, als ich dann eben meinte, ja, aber wenn die Frau arbeitet, dann muss vielleicht auch der Mann mal die Toilette putzen. Und dann ist ihm echt die Kinnlade runtergefallen. Also ich habe richtig gemerkt, der konnte sich das nicht vorstellen. Also dass ein Mann eine Toilette putzt, das war für ihn unvorstellbar.
Ja, krass, ne? Also ja, aber so das ist schon irre.
Ja,
andere Kulturen und andere Denkweise. Es ist das, also ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also wie Leute, wie die dann halt einfach so denken, aber ist so.
Ja, er meinte dann noch, er hat 7 Geschwister und sein Vater hat auch noch viele Kamele.
Ja, da wird halt noch in Kamelen gehandelt.
Genau.
Ihr seid zurück mal auf eure Tour und wo ihr unterwegs gewesen seid. Wir haben ja in Nizza quasi aufgehört in der Tour. Ich habe hier Stichwort Oman Across the Ages Museum. Wo ist das?
In der Nähe von Nizza. Ich würde sagen 15 bis 20 Minuten mit dem Auto. Vielleicht noch einmal ganz kurz zurück zu Nizza, weil wir haben ja bisher nur über diesen Ziegenmarkt gesprochen. Aber also Nizza hat mir eigentlich am besten gefallen von allem im Oman, weil also das ist wirklich 1001 Nacht. Also man läuft da dann durch die Stadt und man fühlt sich irgendwie wie bei Aladdin. Und das ist schon ganz toll. Also diese alten Lehmhäuser, wie es aussieht, das ist einfach, also das ist schwierig, finde ich, mit Worten zu beschreiben, einfach weil du läufst durch. Und das, also in mir hat es was ausgelöst, so ein auf einmal, ich bin in eine Zeit eingetaucht, in der wir gar nicht waren, und irgendwie ich hab die Gewürzhändler gesehen, und also vor meinem inneren Auge, meine ich, und einfach so durch Nizza durchzulaufen und sich einfach treiben zu lassen, das macht so viel Spaß. Am Ende gibt's dieses tolle Fort, von dem man eine ganz super Sicht hat, und dann sieht man eben von oben diese Stadt, die vollständig eigentlich unter oder in Palmen ist, Also es ist einfach ein ganz tolles Bild im Hintergrund, die Berge und eben sehr, sehr viel Wüste. Also es sieht aus wie eine sehr große Oase, in der Menschen leben. Und das finde ich ganz toll. Das Oman Across the Ages Museum, das habe ich besucht alleine, als der Florian irgendwie einen Termin hatte, zu dem ich nicht mitgegangen bin. Er musste ja auch manchmal arbeiten. Ich fand es toll, also ist ganz neu. Ich glaube 2015, 16 eröffnet und zeigt im Prinzip die ganze Geschichte des Oman und also Geschichte im Sinne von menschlicher Geschichte, aber auch die geologische Geschichte, ja, wie ist überhaupt das Land entstanden, wie haben da die tektonischen Bewegungen zu was geführt und alles ganz modern, also so interaktiv. Man läuft dann in den Raum rein sozusagen und der hat 6 Wände und alle sind interaktiv und überall findet irgendwie was statt. Manchmal steht wo was, manchmal läuft wie ein Film oder animiert. Man kann da richtig eintauchen, so in jede Epoche. Also es fängt mit den Dinos im Prinzip an und hört dann im Prinzip mit den Reformen von Sultan Qaboos auf. Man braucht so, also wenn man sich Zeit lassen will, vielleicht mal noch einen Kaffee trinken, würde ich sagen, sollte man schon 3 Stunden einrechnen. Und es ist wirklich auch spannend, weil eben man kann überall mal draufdrücken, hinlaufen, überall passiert irgendwas und das haben sie schön gemacht, ja.
Das ist halt, da sieht man einfach auch nochmal, wie viel Geld dieses Land verdient mit Erdöl und was für luxuriöse oder Prachtbauten, also luxuriöse ist das falsche Wort, da hatten wir schon drüber gesprochen, vielleicht State of the Art Museum, die dann da einfach hinbauen, so in relativ kurzer Zeit. Und das ist dann schon beeindruckend, auch so ein krass modernes Museum dann da zu sehen, neben einer Oasenstadt irgendwie, die gefühlt irgendwie 1000 Jahre alt ist, ja. Oder länger.
Noch viel älter.
Das kennt man ja halt aus der Ecke da unten, ne? Also das haben sie ja wirklich alle. Die hauen der Dinger mitten ins Nichts, was einfach echt unglaublich ist, was ja hier bei uns erstens unvorstellbar ist und zweitens so viele Genehmigungsrunden bräuchte, dass es dann am Ende gar nicht gebaut wird.
Das haben sie dort halt schon sehr viel einfacher. Sie haben einfach Platz zu bauen, wenn man es jetzt mit Dubai oder den Emiraten oder Katar vergleicht, die haben ja keine Fläche. Das heißt, die müssen in die Höhe und so und dort im Oman, ich meine, klar, es gibt das Oryx-Antilopen-Schutzgebiet, aber sonst ist da einfach eben ganz großer Teil Wüste und Bergwüste und deswegen haben sie es gar nicht nötig, irgendwie hoch und kompakt zu bauen. Das sind eben Riesengrundstücke mitten im Nirgendwo, da steht dann ein Haus drin und so ist das ganze Land eben ein bisschen zersiedelt.
Mhm. Ja. Für euch ging es dann weiter, muss man kurz überlegen, Südost, westlich, nach Bidia, ist das richtig?
Genau, ich glaube, Bidia spricht man es aus.
Bidia, genau.
Also da ist so die größte Wüste.
Das ist das Tor zur Wüste halt sozusagen.
Das Tor zur Wüste. Also man muss sich den Oman vorstellen, der ist eigentlich zweigeteilt. Im Norden ist also ist praktisch Maskat an der Küste. Da sind dann das ist einfach so dieser Küstenstreifen. Dann sind weiter hinten eben die Bergregionen mit Nizwa und dann so Oasen, ne, wo Berge sind, ist auch irgendwie Wasser. Und dann ist einfach mal der Rest des Landes ist nach unten ins Süden ist einfach mal alles Wüste, bis dann einfach so der unterste kleine Zipfel des Landes so Richtung Jemen ist dann auch nochmal eben am Wasser. Da gibt's dann auch nochmal Berge und da ist dann subtropisches Klima.
Sprichst du jetzt von über Salalah, ne?
Genau, ich spreche jetzt über Salalah, da wachsen eben Kokosnüsse. Nur, dass man so mal das sich vorstellt und man hat eben im Norden Maskat, im Süden Salalah und dazwischen ist alles Wüste. Und diese Wüste ist wirklich, bei Bidia, sind genau diese Wüsten, wie man also sie sich archetypisch praktisch vorstellt. Also das sind diese Sanddünen, diese Sandwüsten, wie, keine Ahnung, wenn man bei Google Bilder eingibt, Wüste. Und genau so sieht die auch aus dann.
Aber du hast es gerade aber auch perfekt beschrieben, also diesen Oman. Aber das ist ja auch das, was ihn so ausmacht. Der ist so unglaublich. Du hast jetzt zwar 3 Landschaften beschrieben. Da gibt es ja auch noch so viele Mikrolandschaften dazwischen. Aber das ist halt schon sehr abwechslungsreich. Es ist halt eben nicht nur Sand, wie man sich ja irgendwie so ein bisschen vorstellt.
Nicht nur, genau, nicht nur.
Ja, das ist genau. Man hat eben diese Meeresküstenlandschaften. Da hat man diese hohen Gebirge mit Grand Canyons, wie wir es gesehen haben, und dann hat man immer diese Oasen und eben man hat eben Wüsten und wirklich klassisch wunderschöne Wüsten mit dann wieder Oasen drin, die auch wie aus dem Bilderbuch irgendwie sind. Also Da kann man wirklich in einer Wüste wandeln und eine und meinen, man hat eine Fata Morgana, und eigentlich ist es aber dann doch die, es ist auch doch eine richtige Oase. Also im Oman kann das passieren.
Ich würde auch jedem empfehlen, unbedingt in der Wüste zu übernachten, der dort hingeht, in so einem Wüstencamp. Das haben wir auch gemacht. Man muss da ein bisschen aufpassen und vorher gucken, weil ganz viele machen, also die sind im Prinzip nur am Rand der Wüste. Das heißt, wenn man nach links guckt, sieht man irgendwie eine Stadt und ein bisschen grün, im Zweifel noch das nächste Feld irgendwie, und nach rechts dann halt die Wüste. Und natürlich zeigen sie auf ihrer Homepage nur die Bilder, die in die Wüste reingehen. Aber es gibt eben auch Camps, die sind mitten in der Wüste, und wohin du guckst, gibt's nur Sanddünen. Man muss da aber wirklich aufpassen, und das lohnt sich schon. Es ist teuer, also vor allem, wenn man halt noch irgendwie was machen will. Also man braucht eigentlich ein eigenes Auto, was übrigens auch super viel Spaß macht, durch die Wüste zu heizen. Wir sind dann zwar mal stecken geblieben, aber wir wurden dann auch wieder ausgegraben, also alles okay. Und sonst bieten die halt an, einen zu holen in Bidia und dann hinzufahren, aber das lassen sie sich sehr gut bezahlen. Also das kostet dann für eine halbe Stunde Fahrt hin und zurück für zwei Leute gleich mal weit über 100 Euro. Also es ist dann schon gut, so ein Auto zu haben.
Genau, also allein da hat sich das Auto gelohnt, und ich habe relativ lange recherchiert und dann wirklich ein Camp gefunden, das halt wirklich in der Wüste ist, aber eben, wie gesagt, schwer erreichbar. Und auch die Anfahrtsbeschreibung war auch nicht so ganz ideal. Also dass wir irgendwie dann auf Google Maps gesehen haben, okay, also theoretisch müsste das Camp genau hinter der Düne sein. und wir dann die Idee hatten, okay, lass uns einfach mal über die Düne drüber fahren. Das war dann
nicht geklappt.
Im Endeffekt nicht so clever, weil irgendwann war die Steigung der Düne doch zu krass, und und der Sand hat sich so unter die Reifen, das Auto hat sich mehr oder weniger eingegraben, und wir sind dann ausgestiegen und haben dann zu Fuß das Camp erreicht, also wir sind dann über die Düne gewandert, und es war tatsächlich hinter der Düne das Camp,
Aber ihr hättet drum rumfahren müssen.
Wir hätten um die Düne rumfahren müssen, genau. Aber wir wollten das mal ausprobieren mit dem Dune-Bashing, wie die das da nennen. Das verkaufen die auch teuer mit 4x4 über die Dünen heizen. Also wir haben es probiert. Aber ich würde es nicht unbedingt empfehlen, mit dem Mietwagen zu machen. Und auch nicht, muss auch vielleicht nicht unbedingt mit dem Geländewagen sein, aber mit so einem Quad. Also wir haben dann in dem Camp Quads bekommen. Und das war echt so eins meiner Highlights auch der Reise. Ja, also einfach, Da fährt eben dann so ein Guide vorne weg, und dann fährt man hinten nach, und dann kann man wirklich über die Dünen drüber fahren, die Dünen so touchieren, also es ist mega.
Wir haben dann auch den Sonnenuntergang noch gesehen, der eigentlich immer besonders ist in der Wüste, und wir wollten ihn sehen, weil wir haben anderthalb Stunden Quad gebucht. Ich würde auch jedem empfehlen, so eine halbe Stunde ist einfach zu wenig, weil da fährt man irgendwie gerade los und dann ist schon wieder vorbei. Anderthalb Stunden war super mit Sonnenuntergang. Leider war dann ausgerechnet da, wo die Sonne untergeht, Wolken in der Wüste. Das war ein bisschen schade, deswegen haben wir nicht gesehen. Dann haben wir beschlossen, okay, komm, wir machen dann Sonnenaufgang mit dem Kamel am nächsten Morgen. Haben uns super gefreut, sind dann ich weiß es nicht, 5.15 Uhr oder sowas natürlich aufgestanden, und
da habe ich auch
schon die Kamele gewartet.
Da habe ich auch an dich gedacht, Sebastian, weil ich weiß immer, wie Line und du, wie ihr immer so Sonnenaufgangsfanatiker seid und immer, wir stehen um 4 Uhr auf und der Sonnenaufgang ist das Geilste. Und da habe ich echt an dich gedacht und habe mich auch so motiviert, da wirklich im Dunkeln, in der Kälte, in der Wüste aufzustehen. Und
Also es war verdammt kalt, ich war viel zu wenig angezogen.
Hast du ja auch keine Jacke gehabt, ne?
Ja, die Jacke war weg.
Meine Jacke war weg, und die Wolken waren dieses Mal da, wo der Sonnenaufgang war. Das heißt, diesen haben wir leider auch nicht richtig gesehen, weil es da gewölkt war. Und ich habe gefroren wie so ein, also ich habe gezittert, dann habe ich halt irgendwann, haben wir uns dann ja hingesetzt für den Sonnenuntergang. Ich habe mich dann ordentlich an das Kamel gekuschelt. Das strahlt nämlich viel Wärme ab, so ein Kamel. Ich glaube, dem hat es auch gefallen. Also der Sonnenaufgang war dann auch so ein bisschen ein Flop, aber eben das Kamel hat sich gefreut, ein bisschen Zuneigung zu kriegen, und mir war dann wieder warm, und dann sind wir eben wieder zurück. Und
Also ich muss dazu sagen, also ich liebe Sonnenaufgänge, wenn sie erfolgreich sind. Ich hasse sie, wenn es halt eben dann eben genauso ist, dass du dich halt umsonst irgendwie da gequält hast, aufzustehen. Aber grundsätzlich habe ich selten es bereut, früh aufzustehen, weil irgendwie ist es ja dann doch was Besonderes.
Ja, es war was, definitiv. Was, ich würde es auch wieder tun, nur natürlich ein bisschen schade, dass erst der Sonnenaufgang und dann der Sonnenuntergang, also beide einfach nicht geklappt haben.
Ja, klar.
Und nachts der Sternenhimmel war auch nicht so toll, weil es eben einfach dann recht bewölkt war.
Ja, und, ja, ja. Das ist natürlich dann halt wirklich doof und
bisschen, frech, ne? Ja. Ja. Aber wie lang sind wir auf dem Kamel geritten, Dio?
Boah, also fast 2 Stunden, würde ich sagen. Also mit einer halben Stunde Pause halt beim Sonnenaufgang, ja.
Genau, also wirklich dahin eine Dreiviertelstunde und zurück eine Dreiviertelstunde und also man nimmt dann auch Souvenir mit, also 2 Wochen später, naja, das ist vielleicht jetzt übertrieben, aber man spürt seinen Hintern noch tagelang, ja.
Ja, ja, das ist wirklich nicht so bequem. Ich habe das mal in der Sahara gemacht, in Marokko, auch so auf so einem Kamel. Unser Highlight war dann ein Sandsturm. Das war auch richtig, das war schon echt krass. Weil du hast dann den Sand halt überall und siehst gar nichts. Also es war halt so krass, dass wir halt das Kamel vor uns nicht gesehen haben und dann immer so, okay, scheiße, wo ist denn jetzt der Guide und so, wo müssen wir denn jetzt hier lang? Weil es ist ja am Ende, nach einer Weile sieht ja alles gleich aus. Du weißt ja gar nicht mehr, wo Norden, Süden, Westen ist und wo du gerade herkommst.
Stimmt, ja. Du hast nur dein Kamel und bist halt irgendwo im Sandsturm unterwegs. Ja,
nur dass das Kamel halt irgendwie ein paar Wochen ohne Wasser aushält und ich halt nur ein paar Stunden.
Ja, das kann, ja. Und der Sturm hat dann aufgehört oder wie habt ihr wieder zurückgefunden oder der Guide wusste?
Ja, es war jetzt nicht super kurz, aber es war auch nicht so mega lang und ja, der Guide, der macht das ja irgendwie täglich, der wusste, der konnte da blind irgendwie durchleiten, aber das war schon krass.
Das ist immer, deswegen bin ich da immer skeptisch, wenn die sagen, ach, fahr einfach in die Wüste, wir finden schon wieder raus, weil wir können ja den Spuren nachfahren.
Yeah, genau. Ja, genau, bis halt der Wind so richtig krass weht oder so ein Sandsturm kommt und dann siehst du halt eben halt nichts. Das ist halt so, wie wenn du halt im Schneesturm unterwegs bist und wenn es ein richtig krasser Schneesturm ist, siehst du halt nach einer halben Stunde schon gar nicht mehr, wo du hergekommen bist. Ja. Und für euch, eure Wüstentour, da ging es ja noch weiter, ne? Also der ganze Westen dort ist ja eigentlich Wüste. Ihr seid dann ins Wadi Bani Khalid?
Genau, das ist, also dieses Wadi Bani Khalid, das ist so ein, vielleicht so mit das bekannteste Wadi, also so Wadi als Erklärung, Wadi bezeichnet man eben so eine Art Oase, die meistens in, ja, so ein bisschen so schluchtartig ist, also das sind halt meistens irgendwie so Felsen und dann entspringt irgendwo, kommt eben das Wasser aus den Bergen und dadurch entstehen dann da so kleine Pools oder kleine Teiche und da ist dann alles eben grün und türkisblaues Wasser und außenrum ist eben Wüste oder einfach karge Landschaft und so ein Wadi wollten wir dann eben auch auf jeden Fall sehen und dieses Wadi Bani Khalid ist eben da in der Nähe und ist halt so, wenn man googelt, ist es so das Number One Wadi. Aber wie fandst du das, Leo?
Also ich habe mir dann von den Bildern mehr erhofft, muss ich sagen. Es war nichtsdestotrotz sehr schön. Also es, wir haben dann bei Google einfach schönste Oasen der Welt eingegeben und dann war auf ganz vielen Seiten eben dieses Wadi Bani Khalid Nummer 1. Es war auch total schön. Wir hatten ein bisschen Pech, dass halt die Sonne nicht geschienen hat. Es war bewölkt, dementsprechend hat es halt auch nicht so geglitzert und es war vielleicht nicht so schön, aber es lohnt sich schon. Man muss aufpassen bei schlechtem Wetter sehr, weil eben ein Wadi keine natürliche Quelle hat. Wadis sind trockene Flussläufe, die waren aber schon immer trocken, sondern da läuft eben das Wasser durch, wenn es irgendwo in der Wüste regnet und da kommt es dann zusammen und es hat dann eben im Laufe der Jahrhunderttausende oder Jahrmillionen Schluchten gebildet und also kleiner Funfact eigentlich nicht, aber am Rande, also in der Wüste ertrinken mehr Leute als verdursten. Aus genau dem Grund, weil eben in der Wüste das Spannende sind immer diese Wadis, also weil da hat man viele Oasen und so. Und wenn es dann irgendwo, das muss nicht mal da sein, wo du bist, sondern irgendwo 200 Kilometer weiter shifts, weil wenn es in der Wüste regnet, dann regnet es richtig. Und dann kann es sein, aus dem Nichts kommt eine Sturmflut darunter, die einfach alles weg sich reißt. Also da muss man wirklich vorsichtig sein. Ich weiß nicht, wie das dort auch, ob dann da abgesperrt wird, wenn sowas passiert. Also ich könnte mir auch vorstellen, eben nicht. Und da muss man selber einfach ein bisschen gucken. Ja,
ja, du hast geschrieben, Florian, dass das Wadi Quarai oder so, das fand ihr besser.
Ja, das ist vielleicht so ein Geheimtipp. Also dieses Wadi Bani Khalid, finde ich es wirklich überbewertet, weil also man kommt dann hin und da, die haben halt schon für den Tourismus einfach da bestimmte Sachen hingebaut, so eine Art Visitor Center, und dann, ich glaube, man konnte sogar mit einem Boot da fahren auf dem Wasser, oder? Ich weiß nicht mehr genau.
Bin ich mir nicht mehr sicher.
Also,
würde mich aber nicht wundern, ja.
Also würde ich echt nicht empfehlen. Und ich habe dann später noch ein wesentlich cooleres Wadi gefunden. Das heißt eben Wadi Kurai. Das ist auf dem Weg von Maskat nach Nizwa, so auf der Hälfte. Und das ist mega cool. Also das ist nicht so nicht großartig erschlossen. Man kann da ganz normal mit dem Auto hinfahren, parkt dann und läuft einfach rein in dieses Wadi. Immer so einem dem Wasserlauf entlang. Also das ist auch, die haben im Oman so natürliche Bewässerungssysteme, die heißen Falaj. Und da ist eben, das ist so eine Art Wasserrinne, wie die dann, die zum Bewässern nutzen. Und das, man läuft dann immer diesem Falaj nach und kommt eben nach und nach dann immer weiter rein in die Berge, und dann kommen ganz natürliche Pools mit teilweise kleinen Wasserfällen, in denen man dann schwimmen kann. Und das ist mega gut, also absoluter Geheimtipp, Wadi Kurai.
Das hört sich cool an. Ich nutze ja bei mir, bei Google Maps habe ich ja, die ganze Welt ist ja voller Sternchen und Orte, die ich halt besuchen möchte. Wadi Shab. Das ist gar nicht so weit von diesem Wadi Bani Khalid. Das soll auch richtig cool sein. Das ist mehr an der Küste. Warum, weiß ich nicht. Ich habe es hier nur markiert. Ich dachte, ich erwähne es einfach mal. Vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant.
Das ist sehr bekannt. Genau, das ist auf der anderen Seite von dem Bani Khalid. Also von Maskat Richtung Küste entlang. Dann kommt man zu diesem Wadi Shab. Das ist sehr bekannt. Also ich war das selber nicht. Ich weiß nicht, wie das ist, aber ist es bestimmt auch toll. Und wenn man da den Weg macht zu Wadi Shab, dann kann man noch ein bisschen weiterfahren und dann kommt man nach Ras Al Jins, heißt es, Ras Al Jins. Und da gibt es einen Strand, an dem Schildkröten zum Brüten und zum Eierlegen hingehen.
Ganze Jahr?
Das ist theoretisch, kann das ganze Jahr passieren, aber es gibt eben eine Saison, wo die Schildkröten eben besonders oft oder vermehrt kommen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Monate das war.
Ist es dann nicht auch so, dass die da dann schlüpfen, die Kleinen, und eben ins Meer laufen und auch das so ein Highlight ist zu sehen?
Genau, das ist, also wenn man da zur richtigen Zeit ist, dann kommen praktisch die Schildkröten kommen in der Nacht raus. Das heißt, man wird da mit einem Guide an den Strand begleitet. Die haben dann so Infrarot-Lichtlampen, also die Schildkröten dann nicht in ihrem Vorgang stören. Und dann ist da wirklich diese riesige Schildkröte, die dann da so ein Loch gräbt und dann da also Dutzende von Eier da reinlegt. Also das ist gerade, also das läuft nur so aus der Schildkröte raus, ja. Also die purzeln da so hinten raus und fallen alle in dieses Loch, eine riesen Menge an weißen kleinen Eiern. Und irgendwie, weil anscheinend nur ein ganz mini Bruchteil von diesen diesen Eiern überhaupt überlebt. Und aus denen schlüpfen dann eben kleine Babyschildkrötchen, und die finden dann ihren Weg irgendwie ins Meer.
Also die wenigsten. Die meisten werden auch gefressen, bevor sie es erreichen.
Ja, ja, genau. Das ist ja bei Schildkröten ist das ja allgemein so, dass sie halt am Strand richtig viele Feinde haben und dann halt auch in den ersten Kilometern im Wasser und Vögel aus der Luft. Deswegen kommen so viele auf die Welt, aber so wirklich ins erwachsene Alter schaffen es nur ganz, ganz wenige Schildkröten.
Ja.
Eure Reise, wenn ich das richtig erkenne und in Erinnerung habe, ist dann auch mehr oder weniger zu Ende. Ihr seid dann zurück nach Maskat.
Genau.
Und aber noch nicht zu Ende im Oman, sondern ihr seid dann auch runter in den Süden, ne, nach Salalah.
Ja, also Leo musste dann
ich nicht mehr, ja.
Genau, Leo muss ist dann zurückgeflogen und ich bin dann noch in den Süden von Oman geflogen mit einem Inlandsflug, also nach Salalah. Weil eben in Salalah, da gibt es in der UNESCO-Welterbestätte, die heißt Land of Frankincense, also Land des Weihrauchs. Und der Oman ist nämlich eine der Hauptproduzenten auch von Weihrauch und hat eben auch in der Historie Weihrauch exportiert und damit eben auch früher Geld gemacht. Und deswegen ist das auch ein Kulturgut eben im Oman, Weihrauch. Also für alle, die am Flughafen in Maskat ankommen und sich wundern, was da so komisch riecht, es ist Weihrauch. Also die haben auch im Flughafen zum Beispiel so Weihrauch-Dispenser. Also das ist wirklich wie so ein Luftbefeuchtungsgerät, nur dass da halt Weihrauch drin ist. Und dann riecht überall nach Weihrauch. Das geht automatisch. Und man kriegt dann auch überall Weihrauch. Und die haben eben der Weihrauch aus dem Oman hat weltweit mit die beste Qualität. Und dieses, da wo der herkommt, deshalb ist dieses Wadi Davka, heißt das. Und da sind irgendwie die optimalen Bedingungen für diese Weihrauchbäume. Ja, also dieser Weihrauch, das ist im Grunde das Harz dieser Bäume und die brauchen eben ein ganz besonderes Klima, um zu wachsen und dann möglichst viel Weihrauch zu produzieren. Und je weißer dieser Weihrauch ist, umso reiner und umso besser ist die Qualität. Also wenn mal jemand Weihrauch kauft, umso heller, umso weißer der ist, umso besser ist die Qualität. So erkennt man das. Und in Salalah kann man eben diese historischen Häfen, also den historischen Hafen, über den der Weihrauch dann in die ganze Welt exportiert wurde, aber auch eben diese Städte, die von dem Weihrauch, also die Überreste, die archäologischen Überreste von den Städten, die von dem Weihrauchhandel gelebt haben, eben besichtigen. Da gibt es auch ein Museum dazu. Da gibt es eben auch Tempelanlagen und eine alte, die Überreste einer alten Zivilisation. Und das ist da auch nochmal sehr interessant zu sehen. Ja.
Ich habe, während du das so erzählt hast, bin ich hier in Salalah auf Google Maps und fahre da so rum. Und es ist echt unglaublich, wie anders das aussieht, ne? Wie wahnsinnig grün und wie tropisch das da ist.
Ja, die haben eben Ausläufer vom indischen Monsun, der eben aufgrund der geografischen Lage dort auch noch Ausläufer hat. Deswegen ist da eben sehr tropisch mit alles grün und Kokosnüssen, viel Nebel. Das liegt am Monsun.
Die haben eben die haben so eine Monsunzeit und da regnet es halt dann wirklich nur. Und da ist auch dann das, was Leo auch vorher meinte, so manche Wadis sind da auch unter Wasser dann, also da, das sind die Wege und alles ist da überflutet irgendwie. Und das ist eben genau im Sommer, wenn es im Norden 50 Grad hat, dann fliehen viele in den Süden, wo es dann eben kühler ist und die ganze Zeit regnet. Das finden die da dann toll.
Okay, also deswegen ist halt eben auch der, was hast du vorhin gesagt, Oktober, November und Februar, März so eine gute Zeit, weil die restliche Zeit halt ist eventuell dann verregneter ist im Land.
Genau.
Also heiß und Regen.
Heiß im Norden und Regen im Süden. Und das ist dann zwar für den Inlandstourismus, ist der Süden zwar gut, aber für uns jetzt haben wir natürlich nicht so viel Lust, dann irgendwie im Regen zu sitzen. Und ist eben schon, genau, und ist eben sehr tropisch. Also ich habe es dann echt genossen, auch überall am Straßenrand werden Kokosnüsse verkauft und Bananen und frisches Obst. Und es ist halt fast wie, keine Ahnung, fast wie auf den Philippinen dann.
Was, wenn ich jetzt nicht Weihrauch interessiert bin, was mache ich dann in Salalah?
Also viele, weil das war natürlich, im Norden ist halt schon, wenn man so eine Oman-Reise macht, das ist halt schon anstrengend auch, ne, weil man wandert viel, man hat diese ganzen kulturellen Einflüsse, man sitzt dann viel im Auto, weil man macht ja Roadtrip, und viele fliegen dann halt noch in den Süden, um einfach ein bisschen zu entspannen. So Strände, es gibt wunderschöne Strände, man kann eben relaxen ein bisschen am Strand, geht schnorcheln, es gibt auch Schnorchelgebiete, man kann da tauchen gehen, und es gibt eben auch unglaublich schöne Wadis, in die man eben dann auch wandern kann und Ausflüge machen, wie zum Beispiel das Wadi Darbat. Da war ich noch, das war echt traumhaft. Also da fließt wirklich das Wasser so terrassenartig in so einen Pool, in dem ich auch schwimmen war. Also das ist auch landschaftlich echt traumhaft und ist einfach noch, ist irgendwie entspannender und einfach vom Klima her, vom Essen her, vom Obst her ist es so ein bisschen Wellness dann in Salalah.
Ja, okay, sehr, sehr cool. Ihr zwei, vielen Dank für eure Zeit heute Nachmittag, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mit mir und uns eure Rundreise durch den Oman zu besprechen. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, sehr kurzweilig. Florian, bis ganz bald, und Leo, wenn du noch eine Reise hast, gerne wieder.
Wenn es mich mal irgendwo hinzieht, dann gebe ich natürlich Bescheid. Also ich bin auch so ein Kandidat irgendwo eben, was weiß ich, vielleicht lande ich mal irgendwo mit einer Ziege, wer weiß. Also.
Ja, vielleicht muss ich dich doch nochmal auf den Ziegenmarkt bringen, dass du da, also du
ich glaube schon, irgendwie, ja. Ich glaube schon, ich habe da den Narren gefressen, ja.
Du warst echt enttäuscht, dass du da keine Ziege oder kein Schaf kaufen konntest, das habe ich dir
angesehen. Ja, ich war schon ein bisschen enttäuscht, ja.
Ja, sehr schön.
Super, ja, vielen, danke vielen Dank. Dir auch, Sebastian.
Bis bald, ne?
Vielen Ciao. Dank, ja.
Ja. Tschüss. Ciao.
Und damit kommen wir zum Ende unserer heutigen Folge. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß beim Zuhören, wie ich es hatte, mich mit Florian und Leo über ihre Reise zu unterhalten. Ihre Erlebnisse, von den chaotischen Anfängen am Flughafen bis zu den atemberaubenden Landschaften und Kulturen, die sie entdeckt haben, zeigt uns, dass das wahre Abenteuer oft dort beginnt, wo unsere Pläne enden. Die Geschichte von Florian und Leo ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie Reisen unsere Sicht auf die Welt bereichern und uns mit unvergesslichen Erinnerungen füllen kann. Ihre Begegnungen, die kleinen Pannen und die großen Entdeckungen, all das sind Momente, die das Reisen so einzigartig und wertvoll machen. Oman steht bei mir auf jeden Fall sehr weit oben auf der Reiseliste. Und bevor wir uns verabschieden, möchte ich dich bitten, unseren Podcast zu abonnieren, falls du es noch nicht gemacht haben solltest, ihn mit deinen Freunden zu teilen und vielleicht sogar eine Bewertung zu hinterlassen. Deine Unterstützung ist entscheidend, damit wir weiterhin solch inspirierende Geschichten und Abenteuer wie die von Florian und Leo erzählen können. Danke, dass du mit uns auf dieser Reise warst. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder spannende Geschichten aus allen Ecken der Welt mit dir teilen. Bleib neugierig, offen für Neues. Und lass dich immer wieder auf unerwartete Abenteuer ein.